Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. An einem Tag, an dem viel über das Zusammenspiel von Freiheit und Pflicht die Rede ist, geht es bei uns um die Berlinale, die gestern eröffnet worden ist und erste Filme dort, die Buchmesse in Leipzig, die abgesagt wurde und Fragen nicht nur über die Branche offen lässt, eine Künstlerin, Maria Lasnich, die für die großen Fragen in der Welt in sich hineinschaute. Seit gestern ist eine Ausstellung mit ihren Werken in Bonn zu sehen und ein Sanierungsbau eines Museums im thüringischen Altenburg, dem zumindest die Architekturkritik nicht will. Während Leipzig also einen Rückzieher machte, lockt es in Berlin wieder zahlreiche Prominente auf den roten Teppich. Nach 2 Jahren Pandemie ist die Berlinale gestern wieder gestartet, in Präsenz, wenn auch in verknappter Form. Und sie eröffnete mit François Ozons Film Peter von Kant. Eine, Sie haben es gestern auch schon an dieser Stelle gehört, Neuinterpretation eines Stoffes von Rainer Werner Fassbinder. Ein sehr privater Film in vielerlei Hinsicht. Er gibt Einblicke in das Leben eines homosexuellen Paares. Und diese Einblicke ergeben dann auch ein Porträt von Fassbinder. Schauspielerisch mit Denis Minouchet, Hanna Schigula und Isabelle Adjani hochkarätig besetzt. Allein dadurch eine Hommage an die 1970er Jahre. Den ersten Festivaltag hat für uns Rüdiger Susland verfolgt und ich habe ihn vor der Sendung heute Nachmittag gefragt, ob das ein geeigneter und gelungener Eröffnungsfilm für die Berlinale war.
Ja, also ein Film, bei dem es um Fassbinder geht und bei dem es auch um das Kino geht, der ist natürlich irgendwie immer geeignet. Passt auch zu dem Politischen der Berlinale, weil es auch um Sexualität geht, sexuelle Orientierung, um Genderfragen. Denn bei Fassbinder ist es ja ein Stoff, der nur mit Frauen inszeniert ist und hier ist es ein Stoff, der fast nur mit Männern inszeniert ist, von François Ozon, dem bekennend schwulen Regisseur. Das einzige Problem, es ist kein guter Film. Es ist ein Film, der eigentlich alles das, meiner Ansicht nach, uninteressant macht, was bei Fassbinder so wahnsinnig interessant ist. Der erzählt von seiner eigenen Liebesgeschichte nur über Frauenfiguren. Und Ozon versucht daraus so einen boulevardesken Unterhaltungsstoff zu machen. Und das war aber auch nicht so richtig irgendwie provokativ lustig, sondern es war so ein bisschen ein Einerlei. Da gibt es wirklich viel bessere Filme, die sicher auch die hier noch bei der Berlinale laufen, die das Ganze hätten eröffnen können.
Da kommen wir wahrscheinlich noch gegen Ende unseres Gesprächs drauf. Aber es geht ja um sehr viel Privates in dem Film, das wissen wir alle, das wusste Fassbinder ja auch politisch sein kann. Und darum geht es ja auch dem Festivalleiter Carlo Chatrian. Er will an dem Kino der Tage vor Corona festhalten, das uns allen immer auch ein Sehnsuchtsort war. Wörtlich sagte er dazu zur Eröffnung des Festivals.
Wir glauben, dass das Publikum jetzt vielleicht auch mal andere Geschichten hören und sehen will. Und viele eingereichte Corona-Filme waren einfach nur ein Spiegel von dem, was wir schon kennen. Und für uns sollte Kino mehr sein als nur ein Spiegel.
Halten Sie das für eine gute Entscheidung, Rüdiger Susland, am eskapistischen Auftrag des Kinos festzuhalten?
Ich halte das grundsätzlich für eine gute Entscheidung, Lust aufs Kino zu machen. Und das kann man mit Politik, das kann man auch mit Eskapismus, das kann man mit privaten Melodramen wie von Fassbinder. Ich glaube, Kino muss uns überraschen. Allemal kann man, glaube ich, von der Papierform her sagen, dass in den ganzen anderen Sektionen, bei der Berlinale gibt es ja immer noch, obwohl alles reduziert ist, mehr Filme als in normalen Jahren in Cannes und Venedig zusammen mit 260 Filmen, also mehr als genug. Und da sind ganz bestimmt Filme dabei, die politisch sind, die persönlich und privat sind. Diesen Satz, Private ist das Politische, den würde ich eh nicht so ernst nehmen, der ist halt so eine Binsenweisheit. Ja, man könnte dann auch mit was anderem kommen. Jean-Luc Godard, der große Franzose, auf den wir gleich noch kommen, der hat mal gesagt, es geht nicht darum, politische Filme zu machen, sondern es geht darum, politisch Filme zu machen. Und das ist etwas, was man immer bei jedem Thema und mit jedem guten Schauspieler machen kann. Da geht es um die Form und um die Haltung.
Ja, dann lassen Sie uns damit weitermachen. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie haben in der Sektion Encounter 2 interessante, wie Sie fanden, Filme gesehen. Da ging es also nicht um Paare, Freunde oder Familie, sondern um Politisches.
In einem gewissen Sinn geht es da schon auch um Familie in einem Film. Den anderen, damit möchte ich aber anfangen, das ist der, wo tatsächlich Jean-Luc Godard auftaucht und ja, der sehr politische Regisseur auch als Privatmann zu sehen ist. Es ist kein Dokumentarfilm über ihn, sondern es ist ein Dokumentarfilm mit sehr poetischen Elementen über einen Briefwechsel, den Godard geführt hat mit Ebrahim Golestan. Ebrahim Golestan ist einer der großen Filmemacher aus dem Iran, von der iranischen Regisseurin Mitra Farahani. Und in diesem Film sieht man halt einen Dialog dieser beiden. Und es geht nicht um alte Männer, die reden schon auch über den Tod, aber sie reden vor allem über den Kino, über das Kino und den Sinn des Lebens, den sie natürlich als Filmemacher im Kino finden. Das finde ich schon ganz toll. Und richtig privat und ein bisschen jünger, auch wieder frankophil, insofern sind wir sehr frankophil mit Ozon, mit Godard, werden wir dann auch bei dem Film Coma von Bertrand Bonello. Und der hat einen Film gemacht, Coma lässt es schon an, da geht es um die Pandemie. Es geht darum, das Leben zu reflektieren, nachzudenken. Was macht die Pandemie mit uns? Aber vor allem, was ist das für so ein Zustand? Wir haben, kurz gesagt, ganz viele verschiedene Techniken, Filmtechniken, die hier verbunden werden zu einem Bewusstseinsstromfilm, den ich ganz großartig und wunderbar finde, weil er einen voller Fragen zurücklässt, weil er einen zum Nachdenken bringt und weil er genau eigentlich das leistet, so eine große Bühne aufzumachen und die Möglichkeiten des Kinos vorzuführen, was ich mir auch vom Eröffnungsfilm gewünscht hätte.
Rüdiger Soßland über den ersten Festivaltag auf der Berlinale. Es war nicht das erste, sondern das dritte Mal in Folge, dass die Leipziger Buchmesse vor wenigen Tagen abgesagt wurde. Doch dieses Mal hatte die Absage viele wirklich überrascht, auch weil sie so kurzfristig vor der geplanten Eröffnung der Messe Mitte März bekannt gegeben worden war. Während die Kölner Lit Cologne, die parallel zu Leipzig läuft, stattfindet. Und dieses Mal war es nicht die Stadt Leipzig, die das Branchentreffen platzen ließ, auch nicht die Messe selber. Dieses Mal waren es, und das wohl zum ersten Mal, die Verlage, die nicht nach Leipzig kommen wollten. Zumindest wollten das viele große Verlage nicht. Seit der Absage steht nun der Vorwurf im Raum, dass die großen Verlagskonzerne testen wollen, ob es künftig nicht auch ohne Buchmesse für sie gut geht. Die großen Häuser selber weisen diese Vorwürfe zurück. Über den Streit gesprochen habe ich vor der Sendung mit dem Literaturkritiker und Autor Helmut Böttiger. Und meine erste Frage an ihn war: Glauben Sie den Beteuerungen der großen Verlage, ging es Ihnen tatsächlich weniger um Einsparmöglichkeiten als um Schutzmaßnahmen?
Also ich glaube, das war eine Reaktion der Großverlage, der Konzernverlage, mit der sie selber nicht gerechnet haben. Also natürlich ist die Leipziger Buchmesse ein ganz wichtiger Faktor der Kommunikation. Und auch für diese Konzernverlage ist es natürlich ein Imagegewinn. Die haben ja auch ziemlich viel im Vorfeld schon investiert. Sind natürlich, um in der Redeweise zu bleiben, eher Peanuts, aber immerhin, die haben ihre teuren Autoren irgendwie eingekauft, dass sie da auftreten. Also die haben schon im Vorfeld etwas gemacht und diese jetzt sehr schnelle Reaktion, das doch abzusagen, das wirkt für mich doch ein bisschen kurzsichtig. Also ich kann mir vorstellen, dass da in den letzten Tagen eben die konkrete Vorstellung, wie das in Leipzig wird, dass das plötzlich bewusst wurde, dass Mitarbeiter sagten, also ich will mich da jetzt nicht den ganzen Tag in diese Messehallen stellen mit dem riesigen Publikumsverkehr. Und es gibt wahrscheinlich auch mittlerweile ziemlich viele Corona-Fälle. Aber aus längerer Distanz hätte man eigentlich vorbereitet sein müssen auf Eventualitäten.
Eine Formulierung, die in der Absage fiel, wird vor allem darin kritisiert, da heißt es seitens der Messe, durch die plötzlichen Stornierungen einiger großer Verlage und Verlagsgruppen sei, Zitat, die erwartete Qualität und inhaltliche Breite nicht mehr gewährleistet. Da gab es einen offenen Brief der Verlage gegen rechts und darin heißt es, da werde ökonomische Masse mit Qualität gleichgesetzt. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, also das ist problematisch an dieser Formulierung. Die Qualität der Leipziger Buchmesse ist in den letzten Jahren ein Austausch von sehr verschiedenen Leuten und es ist vor allem eine Präsenz von kleineren, mittleren Verlagen, Kontakt mit dem Publikum, natürlich auch Kontakt des Betriebs untereinander. Man trifft da ungezwungen Leute, mit denen man gern mal wieder spricht. Und dieser Ort ist natürlich auch ein Ort der Entdeckungen. Die Erfolgsgeschichte war, dass es ein Publikumsort ist, dass es ein Lesefest ist. Das ist nicht konkret jetzt für die Verlage ein ökonomisches Muss.
Aber Helmut Böttiger, brauchen wir so etwas überhaupt noch? Gesprächsformate, klappt doch jetzt alles prima via Teams oder Zoom. Sind Messeformate wie in Leipzig überhaupt noch zeitgemäß?
Also die Erfahrung haben wir, glaube ich, in den letzten 2 Jahren gemacht, dass die Sache mit Teams und Zoom wirklich nicht dabei seit letzter Schluss ist. Und die Sehnsucht ist enorm bei allen Beteiligten, dass man sich wieder persönlich trifft. Und die Literaturhäuser sagen auch, dass das ein Standortvorteil ist in Deutschland, dass es diese Kommunikationsmöglichkeiten gibt, dass man wirklich aktiv physisch miteinander im Gespräch ist, dass es diese Orte gibt. Das ist auch für die Qualität der literarischen Diskussion ein enorm großer Vorteil. Das unterscheidet so eine Situation, wie wir sie haben, mit bestimmten Literaturfestivals oder der Leipziger Buchmesse als Publikumsmesse, von einem rein zynischen kommerziellen Angebot. Also man muss nur in die USA gucken oder nach England, wie der Buchmarkt sich absolut kommerzialisiert, ökonomisiert, dass solche Faktoren überhaupt keine Rolle mehr spielen. Und da ist natürlich eine Gefahr latent vorhanden und deswegen sind viele Akteure jetzt enorm sensibilisiert, dass die Großkonzerne da jetzt den Ausschlag gegeben haben, weil es in so eine Richtung weist. Dennoch glaube ich, dass immer noch die Leipziger Messe ein großer symbolischer Wert ist, atmosphärisch vom Prestige her auch wichtig und dass auch die Großkonzerne natürlich da präsent sein wollen.
Vor der Messe ist nach der Messe. Der Literaturkritiker Helmut Böttiger über den Streit um die Absage der Leipziger Buchmesse. Wie wichtig der eigene Körper als Wahrnehmungsorgan ist, das zeichnete die österreichische Malerin Maria Lasnich in ihren Werken immer wieder nach. Ihre eigenen Körperempfindungen wurden für sie zentrales Moment ihres künstlerischen Schaffens. Ein komplexes Gemisch aus intensiver Selbstbeobachtung und freiwilliger Isolation vor der Außenwelt, lange vor Corona. Erst im Alter erfuhr die Künstlerin Anerkennung. Mittlerweile erzielen ihre Arbeiten beachtliche Preise auf dem Kunstmarkt. Nach ihrem Tod 2014 hat ihre Popularität dann noch einmal zugenommen. Das Kunstmuseum Bonn zeigt nun eine Lasnich-Ausstellung, kurz nachdem in Köln eine Schau zu Ende gegangen ist. Kann das Kunstmuseum Bonn dem noch etwas hinzufügen? Anja Reinhardt hat sich Wach bleiben, so der Titel der Ausstellung, angeschaut.
Wer vor den Bildern Maria Lasnichs steht, muss sich augenblicklich wundern über die Anziehungskraft, die ihre Gemälde ausüben, und den offensichtlichen Kontrast der Bildinhalte zur gegenwärtigen, hochglanzpolierten Instagram-Welt. Maria Lasnik hat das Alter, ihr Alter, mit kühler Wahrhaftigkeit auf der Leinwand verewigt. Eingefallene Wangenknochen, hängende Brüste, schlaffes Fleisch. Ein Massaker, wie der Schriftsteller Philip Roth das Altern genannt hat. Daran lassen die beiden Revolver, die Lasnik zugleich auf sich und die Betrachterin richtet, keinen Zweifel. Du oder ich, so der Titel des Ölgemäldes, das sie mit 85 Jahren malte, verweist aber noch auf eine andere Thematik, die sich durch Lasnichs Werk zieht, die Beziehung zwischen Ich und Welt. Dieser Dualität, die auch im Freudschen Sinne eine zu sich selbst ist, will Kuratorin Stefanie Kreuzer im Kunstmuseum Bonn auf den Grund gehen.
Es ist eine Dualität, auch in Gegensätzlichkeit vorhanden, das Innere nach außen, der Blick ins Innere, die Formen der Darstellung von Gefühlen, von Körperempfindungen eher. Aber ich frage mich tatsächlich, ob dieses Disparate nicht auch tatsächlich ein Teil des kompletten Selbst dann wird, dieses Widersprüchliche, was sie lieber aushält, als quasi aufzulösen, ist, glaube ich, ein Teil ihrer Selbstdarstellung.
I contain multitudes, heißt es in einem Gedicht von Walt Whitman. Ich enthalte Vielheiten. Ob Maria Lasnik dieses Gedicht kannte, ist nicht bekannt, aber die Zeile wirkt wie eine Überschrift zu ihrem Werk. Die Künstlerin fragt in jedem Bild mit kräftigem Pinselstrich, Ölfarben in Fleischrosa oder aggressivem Grün, wer bin ich? Was und wie ist die Welt? Und welche Verbindung besteht zwischen mir und dir und allem anderen? Ihre Gemälde dazu haben ganz unterschiedliche Antworten. abstrakte und figurative, ängstliche, erschrockene oder drohende. Das lässt sich als Anachronismus zur Gegenwart lesen, die permanent Eindeutigkeit und Bekenntnis verlangt. Wachbleiben heißt mit Maria Lasnik aber die Tatsache anzuerkennen, dass alles in Bewegung ist und nur eine Wahrheit nichts erklärt. Die Welt verändert sich, Beziehungen verändern sich und damit auch das eigene Selbst. Mal ist die Künstlerin im Selbstporträt nur eine bedrohlich erhobene Faust, mal gleich drei Figuren auf einmal. Mal feministische Künstlerin, stark beeinflusst durch ihren Aufenthalt in New York in den 1970er Jahren, mal eine kauzige Kärntnerin. Kuratorin Stefanie Kreuzer.
Und das ist so der erste Schritt der Erkenntnis, ich, was bin ich? Und aus diesem Ich bin viele, ich bin disparat, ich bin mehrere, ist dann der zweite Raum für mich entstanden, der tatsächlich eben dieses Vielfach-Ich zeigt, dass sie zum Teil wirklich auf eine Leinwand mehrere Versionen des Ichs bringt, aber eben nicht als Form, ich verliere mich, sondern genau das, was am Anfang auch stand, den Widerspruch auszuhalten.
Die knapp 40 Bilder, die in großzügiger Hängung in Bonn zu sehen sind, verteilen sich über thematisch sortierte Räume. Einige der großformatigen Ölgemälde sind gut bekannt, aber es gibt durchaus auch Neues zu entdecken, vor allem die wenigen hier gezeigten Papierarbeiten, die nicht nur von Lasniks zeichnerischer Meisterschaft zeugen, sondern auch von einer ganz eigenen Kategorie in ihrem Werk.
Teilweise waren das eben Werke, die jetzt noch nicht so häufig irgendwie ausgestellt waren. Teilweise sind es Werke, die natürlich genau in das Thema dieser thematischen Räume gepasst haben, sodass sich da eben die Möglichkeit sehr gut ergab, mit weiteren Leihgaben dann diesen erkenntnistheoretischen Spaziergang durch ihr Werk zu inszenieren.
Was also kann nun diese Ausstellung dem Lasnik-Hype der letzten Jahre hinzufügen? Die Auswahl der Bilder ist durchaus stimmig, wenn auch nicht überraschend. Diese Schau erzählt aber auch etwas über den Museumsbetrieb, der mit Lasnik auf Nummer sicher geht, vielleicht nach 2 Jahren Pandemie auch gehen muss. Die Malerin ist 8 Jahre nach ihrem Tod ein Zugpferd, ähnlich wie Paula Modersohn-Becker. Der Besucherandrang ist garantiert.
Anja Reinhardt über die Maria Lasnik-Ausstellung Wachbleiben, seit gestern im Kunstmuseum Bonn zu sehen. Wach bzw. wachsam bleiben sollten Architekturkritiker, wenn ein öffentliches Gebäude saniert wird, die Pläne zur Fassadengestaltung allerdings erst recht spät auftauchen. So geschehen im Lindenau-Museum im ostthüringischen Altenburg. Seit 2 Jahren ist das Museum nun dort schon geschlossen, denn es gibt heftigen Streit, der sich durch die Modernisierungsarbeiten entzündet hat. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard berichtet.
Alles neu steht über dem verschlossenen Portal des Lindenau-Museums in Altenburg. Und was dem einen ein Versprechen ist, erscheint dem anderen wie eine Drohung. Der Glanz des zweistöckigen Neorenaissance-Baus am Fuße des Altenburger Schlossparks ist in die Jahre gekommen. Eine Sanierung ist lange überfällig. Die Gipsabgüsse klassischer Plastiken, die weltberühmte Sammlung italienischer Tafelmalereien, die deutschlandweit größte Konrad-Felix-Müller-Sammlung sind längst eingelagert. Der klassische Universalmuseumsbau von 1876, einer von 3 erhaltenen dieser Art in Deutschland überhaupt, steht leer. Im Herbst soll die Sanierung starten und den Bau vom 19. ins 21. Jahrhundert holen. Barrierefrei, mit zeitgemäßen Toiletten, Museumsshop und so weiter. Ein Grund zur Freude für alle eigentlich. Doch Ende letzten Jahres tauchten plötzlich Pläne auf, die die Fassade massiv verändert zeigten. Der Entwurf des Erfurter Büros Kummer, Lubck und Partner zeigt den massiven Museumsbau fast schwebend. Die breite vorgelagerte Terrasse ist verschwunden, ebenso die zentrale neobarocke Treppenanlage. Ersetzt durch eine schmale Plattform, getragen von schlanken Stützen hinter Glas. Architekten deutschlandweit sind entsetzt, verfassten Protestbriefe. Die Architekturklasse der Sächsischen Akademie der Künste schrieb eine Resolution, in der es heißt:
Der Ursprungsgedanke, den repräsentativen Monumentalbau tektonisch sinnvoll in die Hanglage hineinzuplatzieren, wird ins Lächerliche gekehrt. Diese Idee sollte nicht weiter verfolgt werden, will man das Lindenau-Museum nicht dauerhaft beschädigen.
Benedikt Schulz, Professor für Entwerfen und Konstruieren an der TU Dresden, gehört zu den Unterzeichnern. Er ergänzt:
Sockel bedeutet, wie ein Haus im Erdreich steht, wie es auf der Erde steht, wie es auf der Erde hinauswächst Und so ein Sockel, den schneidet man nicht weg. Und dieser Vorschlag, der jetzt publiziert wurde, zeigt, dass das Haus eben nicht mehr auf dem Boden steht. Es fliegt durch die Luft. Das ist wirklich eine unglaubliche Verunstaltung. Das kann man so nicht machen.
In Altenburg ist man sich dieser Kritik wohl bewusst. In einer Pressekonferenz wollte man nun zeigen, wie schlüssig und durchdacht alles ist, wie viel Sorgfalt man auf die Wiederherstellung der Originalfassungen der historischen Decken legt, wo die Versorgungsstränge verlaufen sollen und so weiter. Die umstrittene Neugestaltung der Fassade erwähnte man erst nach einer Stunde. 2,5 Minuten verwendete der Architekt Markus Sabel auf das Thema und endete mit einer Vertröstung.
Das ist auch wiederum ein Planstand. Dieser Prozess, den wir hier haben, ist noch nicht abgeschlossen und müssen uns damit noch beschäftigen, was es am Ende für eine äußere Form denn bekommen soll.
Der Abbruch der 1910 gebauten Freitreppe mit Betonbalustraden und das Unsichtbarmachen und Verglasen des Sockels habe sich im Planungsprozess ergeben und sei funktional zwingend. Da sind sich Museumsleitung, Architekten, der Landesdenkmalpfleger und der Bauherr, das Landratsamt Altenburg, einig. Gegen die vernichtende Kritik der Fachwelt, aber auch der zahlreich anwesenden Architekturfachleute, wehrten sie sich in der spannungsreichen, über einstündigen Fragerunde, in der es ausschließlich um die Fassade ging. Bernd Wenzlau, im Landratsamt zuständig für die Infrastruktur, beklagte:
Was die Gestaltung der Fassade betrifft, finde ich die Kritik schon manchmal sehr, sehr unangemessen. Das geht auch schon gegen die Würde zum Teil, was hier in diesen Medien niedergeschrieben wird. Wie sollen wir damit umgehen? Es sind fachlich fundierte Anträge bisher bei uns nicht vorgelegt worden.
Dieser massive Eingriff in die Fassade aber war im Vorfeld nicht auch nur im geringsten vorgesehen, diskutiert oder gar ausgeschrieben worden. Ganz zu schweigen von einem Wettbewerb. Der Architekturkritiker Wolfgang Kiel, ebenfalls Mitglied der Sächsischen Akademie der Künste, fragte:
Hat die Denkmalpflege keine roten Linien? Kann man in jedem Denkmal alles machen, bloß weil die Forderungen so stehen?
Und es gäbe, anders als behauptet, durchaus alternative Vorschläge.
Architekten schreiben nicht bloß Leserbriefe, die zeichnen auch Skizzen. Ich habe welche gesehen. Das geht relativ schnell. Man kann sich sehr gute alternative Entwürfe durchaus auf derselben funktionalen Grundlage vorstellen. Ja? Also es gibt wenige Häuser, die so eindeutig quasi auf Außenwirkung gesetzt werden. Und diese Außenwirkung ist quasi plötzlich nichts mehr wert. Das kann ich nicht verstehen. Dass die Bauherren das nicht merken, das kann ich mir auch vorstellen. Aber dass die Architekten das nicht merken, da bin ich fassungslos.
Der Architekturkritiker Wolfgang Kiel in einem Beitrag von Henry Bernhard. Filmproduktionen in Deutschland sollen flächendeckend nachhaltiger werden. Und dafür gibt es in Zukunft einheitliche Regeln. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anna Kohn.
Es geht zum Beispiel um LED-Scheinwerfer, Anfahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln und den Verzicht auf Einweggeschirr und Kurzstreckenflüge. Auf einheitliche Regeln für mehr Nachhaltigkeit haben sich jetzt Kulturstaatsministerin Claudia Roth, der Arbeitskreis Green Shooting und die Filmförderung von Bund und Ländern geeinigt. Wer alles dabei ist, das hat heute der Sprecher des Arbeitskreises in Berlin aufgezählt.
Hessen Film und Medien, Mitteldeutsche Filmförderung, MFG, Moin-Förderung, MV-Filmförderung. Dann sind es die ganzen Sender und Plattformen. Das ist die Degeto, das ist BR, MDR, Netflix, NDR, Pro7Sat1.
Also kurz gefasst sehr, sehr viele. Die Teilnehmer von Green Shooting haben sich schon zu ökologischen Mindeststandards verpflichtet. Sie gelten seit dem 1. Januar. Ab dem 1. Januar 2023 sollen dann sowohl bei den Teilnehmern von Green Shooting als auch in den Regeln für die Filmförderung einheitliche Standards gelten. Kulturstaatsministerin Roth betonte:
Wir wollen diese Menge CO2 senken. Und deshalb wollen wir gemeinsame und einheitliche ökologische Mindeststandards für den Film. Das ist sehr wichtig, gemeinsam und einheitlich. Macht ja keinen Sinn, mehrere solche Standards einzuführen oder unterschiedliche Labels dafür einzuführen.
In Zukunft können dann auch alle von Bund und Ländern geförderten Produktionen das Green Motion-Siegel des Arbeitskreises erhalten. Allerdings kann es auch teurer werden. Die ARD-Vorsitzende und RBB-Intendantin Patricia Schlesinger erklärte, Mindeststandards dürften nur der erste Schritt sein, auch wenn die Umsetzung Geld koste, nämlich 1-4% mehr pro Produktion. Die Bundesschule Bernau bei Berlin ist eines der bedeutendsten Bauwerke der Bauhausarchitekten. In der Anlage mit Internat, Schulräumen und Lehrerhäusern werden auch die sozialen Ideen des Bauhauses sichtbar. Die Bundesschule ist außerdem ein lebendes Denkmal. Sie wird von der Handwerkskammer Berlin als Lehrlingsinternat genutzt. Seit die Bundesschule vor 4 Jahren in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen wurde, hat sich der Besucherandrang immer weiter erhöht. Deshalb wurde ein Besucherzentrum gebaut, das heute eröffnet wurde. Gregor Gysi gilt ja als wortgewaltig und diese Fähigkeit darf der linken Politiker jetzt auch auf der Bühne unter Beweis stellen. Gysi wird nämlich vom 8. bis 10. März in der Rocky Horror Show im Berliner Admiralspalast als Erzähler auftreten. An anderen Abenden übernimmt der Schauspieler Sky Dumont diese Rolle in dem Musical.
Anna Kohn mit den Kulturmeldungen und so viel von Kultur heute. Die Informationen am Abend bringen Sie anschließend an die Nachrichten auf den neuesten Stand, unter anderem über die anhaltende Diskussion um die Impfpflicht. Hier am Mikrofon war Antje Allroggen. Ihnen noch einen guten Abend.